über Übersetzen.
Hablar sobre la traducción.
Herzlich willkommen zu Überübersetzen. Schön, dass ihr wieder da seid. Beim letzten Mal haben wir über philosophische Übersetzung gesprochen mit Sol Park und er hat uns auch davon erzählt, wie spannend es ist, mit Uljana Wolf zusammen Lyrik zu übersetzen. Wir konnten das da nur antippen, aber ich glaube, es ist Zeit, der Lyrikübersetzung mal so eine richtige Bühne zu bieten. Und darum freue ich mich auch heute ganz besonders, dass Professor Lebedjewa aus Heidelberg zu uns gekommen ist, die sich nicht nur wissenschaftlich der Thematik gewidmet hat, sondern auch eine großartige Lyrikübersetzerin ist, die AutorInnen wie Arseni Tarkowski, Marina Tsvetaeva, Ludmila Ulitskaya, Bulat Akhundzhava, Wladimir Wysotsky und viele andere mehr übersetzt hat. Sie hat an der Humboldt-Universität zu Berlin gearbeitet, der Akademie der Wissenschaft, im Magnus-Hirschfeld-Archiv, an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und seit 2004 ist sie Professorin für Übersetzungswissenschaft am Institut für Übersetzen und Dolmetschen an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind kulturwissenschaftliche Aspekte der Translationswissenschaft, literarische Übersetzung, Literatur, Übersetzungs- und Kulturgeschichte Russlands, Identitätskonstruktionen, Stereotypen, Selbst- und Fremdbilder in der russischen und deutschen Kultur. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Übertitlerin, Autorin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Du bist ja ursprünglich aus der DDR und Lyrik hat eine ganz wichtige Rolle gespielt in der DDR. Ist mir aufgefallen, es gab großartige Lyrikerinnen und auch wunderbare Übersetzungen und du hast daran auch sehr viel mitgearbeitet. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu kam?
Gern. Ganz ursprünglich bin ich aus Russland, nämlich aus St. Petersburg. Da bin ich geboren, früher Leningrad. Mhm. Und meine Vatersprache ist Russisch, meine Mutter ist Deutsche, sodass meine Muttersprache tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Deutsch ist. Ich kam aber dann mit 2 Jahren in die DDR und konnte nur Russisch und habe dann eigentlich als meine eigentliche Heimat die deutsche Sprache gefunden. Mhm. Und bin dann völlig also ins Deutsche gewandert und das Russisch ist erhalten geblieben. Mein Weg in die Lyrik war, glaube ich, vor allem über diese beiden Sprachen. Ich habe von Anfang an zwischen Vater und Mutter übersetzt, zwischen Russisch und Deutsch und im Kopf auch immer übersetzt. Aha. Und als ich dann anfing, mich für Literatur zu interessieren, war es natürlich immer die russische Literatur, die mich faszinierte. Und ich habe auch ziemlich früh angefangen zu übersetzen. Mhm. Und geprägt hat mich dann besonders ein Ereignis, und zwar wurde für das Theater Radebeul, suchte ein Regisseur jemanden, der ihm einige Okudzhava-Lieder übersetzt. Und zwar für ein Stück von Wladimir Tendriakow. Und da wollte er so 2 Gitarristen einbauen mit diesen Liedern. Und ich kannte Okudzhava schon von der Schallplatte und mochte ihn sehr, mhm, aber war noch nicht auf die Idee gekommen, für andere doch mal diese Lieder zu übersetzen.
Das ist ja auch wirklich schwer.
Es ist wirklich schwer und dann kam ja nun noch die Musik dazu, ja, und irgendwie dachte ich, das ist kaum zu trennen von der Musik. Und dann bat mich der Lektor von Volk und Welt, Dr. Ralf Schröder, der wusste, dass ich gerne so selbst auch Gedichte schon immer geschrieben habe und mich sehr für Lyrik interessierte, und bat mich, ob ich das nicht mal versuchen will. Dann habe ich mich da rangesetzt und dachte, oh, wie interessant, und habe angefangen, diese handschriftlichen russischen Texte ins Deutsche zu übertragen. Und dann fuhr ich ganz stolz nach Dresden. Da wohnten diese beiden Musiker und die sagten, wir machen 2 Tage vor der Generalprobe unsere eigene kleine Generalprobe und dann versuchen wir mal zu spielen auf Gitarre und Klavier, vor allem auf 2 Gitarren, die Texte, die du bringst.
Und ich zu den Melodien, weil Bulat Akhundzhava ist ja ein ganz berühmter Gitarrenlyriker in Russland gewesen, ganz bekannt, den, ja, kennen wir vielleicht alle gar nicht, müsst ihr euch danach alle anhören, tun wir euch in die Shownotes.
Ja.
Aber das heißt, du hast sie übersetzt und sie wollten es zu der Musik, also zu den Melodien von Akhundzhava, wollten sie dann deine deutschen Texte singen.
Genau, das sollte, okay, im Theater richtig wie Akhundzhava nur in Deutsch gesungen werden. Akhundzhava, ja, ist also der berühmteste Lied Liedermacher neben Wyssozki in Russland. Also ich fuhr jetzt ganz stolz, 17-jährig, erste Übersetzung nach Dresden zu den beiden Musikern. Der eine ist auch ein relativ bekannter Liedermacher in der DDR gewesen, Dieter Becker. Der hat auch mit Wenzel und Mensching ist ja aufgetreten und mit Gerhard Schöne, der sagt vielleicht noch einigen was. Jedenfalls setzte der sich sofort, meiner Meinung nach, wenn ich mich richtig erinnere, ans Klavier. Erstmal nicht an die Gitarre. Und weil da kann man sehr schön den Rhythmus nachvollziehen von einem Lied. Mhm. Ich habe erlebt, als ich dann später Bulat Okudžava selbst kennenlernte und ihn besuchte in Moskau, dass er seine Lieder auch, obwohl er eigentlich Gitarrenlyriker war, nicht auf der Gitarre am Anfang spielte, sondern wenn er komponierte, hat er es immer auf dem Klavier erstmal gespielt. Mhm. Mit zwei Fingern. Er hat es sich autodidaktisch beigebracht. So, und Beckert war ein guter Musiker, also der legte los. Sofort die Melodie hatte er auch mit Noten von Okudžava. Und dann fing er an, meine Texte zu singen und ich war unter Schock. Er hat entweder die Zeilen ganz schnell gesungen, als ob eine Schallplatte im falschen Tempo sich dreht, oder ganz lang gezogen. Das war dann wie Katzengeheul. Und dann wurde mir klar, dass ich natürlich auch nie ausprobiert hatte, ob das genau mit der Melodie übereinstimmt, ob die singbar sind. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt haben wir noch zwei Nächte und einen Tag. Setzen wir uns mal hin. Und da haben wir wirklich eine Nacht am Klavier gesessen und die Texte bearbeitet. Ich habe immer wieder neue Nachdichtungen geliefert, bis das singbar war. Er hat das immer gehämmert auf dem Klavier. Und seitdem habe ich das so im Ohr, dass ich auch ohne Klavier Texte übersetzen kann, so dass sie singbar sind. Das ist für immer geblieben. Es war das perfekte Lehrstück. Er ist auch noch Kabarettist und der konnte mir das auch so richtig vorführen, als das nicht gelungen war.
Ja.
Ja, das war also mein erster Weg in die Lyrikübersetzung. Und später war das Wichtigste für mich, an der Universität gab es eine Professorin, Professor Mirova Florin. Sie kam auch aus der Sowjetunion, hatte einen Deutschen geheiratet, der dort in der Nazizeit in der Migration war, kam hierher und wurde dann Professorin an der Humboldt-Uni. Und sie war eine begeisterte Kennerin russischer Lyrik, hat uns ständig Zvetajeva, Pasternak, auch die in der DDR noch gar nicht so verbreitet waren, uns gelesen und mit uns auch erste Übersetzungen angefertigt und hat sofort gemerkt, dass da hat einen Nerv und mag das. Und die hat mich dann so gefördert, dass sie, als sie die Marina Zvetajeva-Ausgabe im Aufbauverlag gemacht hat, hat sie mich angeregt, erste Übersetzungen zu liefern und die wurden dann auch gedruckt, schon während des Studiums.
Wow.
Und das war für mich eine also ganz große Motivation, ne? Wenn man sieht, dass das auch wirklich klappt und anerkannt wird. Und ja, dann habe ich immer mehr auch Wege gesucht zu anderen Nachdichtern. Ich war dann mit Mirau inzwischen bekannt, habe mich mit ihm ausgetauscht, wie man denn so Lyrikausgaben macht. Und er hatte die Methode in der DDR eingeführt, dass er in 60er Jahren schon die Übersetzer aussuchte, und zwar vor allem junge Lyrikernamen. Das war die Generation Rainer Kirsch, Sarah Kirsch, Elke Erb, Adolf Endler. Mhm. Und die ließ er moderne russische Lyrik ihrer Generation nachdichten. Das war die Lyrik der 60er, das waren Jevtuschenko, das war Rajdestvinsky, Wasnesensky und dazu gehörte auch Bulat Okudžava. Die sind auch dort in Russland zusammen aufgetreten oft und zwar in Sportstadien. Es gab eine Lyrikwelle in den 60er Jahren und da sind die sowohl mit Rezitationen als auch mit der Gitarrenlyrik sind auch Liedermacher aufgetreten in der Zeit. Und das wurde dann hier übersetzt und dann gab es so ein erstes schönes Buch, Mitternachtstrolleybus von Fritz Mirauer herausgegeben, junge russische Lyrik, und da war auch eine wunderschöne Übersetzung der Trolleybus, das ist ein Gedicht, ein Lied von Okudžava, von Sarah Kirsch, die mich auch sehr beeindruckt hat. Und dann dachte ich, das ist eine tolle Methode, mit jungen Dichtern das nachzudichten. Und da ich so viele Kontakte hatte, so ein bisschen auch im literarischen Underground unterwegs war als Studentin in Berlin, da kannte ich dann solche jungen Dichter wie Bert Papenfuß und Stefan Döring und habe dann beschlossen, mit denen könnte man auch so eine Ausgabe machen.
Und so eine Ausgabe von
russischer Lyrik.
Russischer Lyrik übersetzt
von jungen DDR-Lyrikern. Mhm. Ne? Und nun muss man sagen, in der DDR spielte die Lyrik ja überhaupt eine sehr große Rolle. Da müsste man wahrscheinlich auch nochmal tief drüber nachdenken, warum. Es gab dieses berühmte Poesiealbum schon ab 67. Es gab das war also ein monatliches Heft, eine Reihe, die ja monatlich erschien. Darin waren Übersetzungen von moderner, internationaler Lyrik, aber auch viel DDR-Lyrik, auch Klassik wurde dort herausgegeben. Und das konnte man für 90 Pfennig kaufen. Ne? Das waren also für jeden erschwinglich, für jeden Schüler, für jeden Studenten ein kleines Heftchen, immer mit einer schönen Grafik, meist von einem DDR-Künstler. Und das war schon immer so mein Gedanke, oh, so ein Poesiealbum müsste man mal machen. Und erst dachte ich dann an Bulat Akhundzada, aber das hat schon jemand dann gemacht.
Aha. Und wurden die auch gekauft, die Poesiealbum?
Die wurden gekauft, die gingen weg. Also wir haben als Schüler alle gelesen. Da waren so auch interessante Liedermacher aus der DDR, Junge, die man noch gar nicht so gut kannte. Also man stieß da immer auf tolle Sachen. Und das war auch, wenn man jetzt nicht gleich ein ganzes Buch von jemandem so zum Kennenlernen, war das toll. Und das konnte man in die Tasche stecken, im wahrsten Sinne, das Heftchen. Ne? Das hat man gerollt und in die Tasche gesteckt.
Und das sind durch alle Gesellschaften? Schichten gekauft worden oder nur so für die Intelligenzia?
Also ich habe erlebt, ich hatte tatsächlich einige Freunde, weil ich war auch noch künstlerisch tätig. Ich habe 10 Jahre Keramik gemacht. So bin ich auch ein bisschen in diese Underground-Szene gekommen über eine Keramikwerkstatt, in der die alle auftraten, wo sich auch Christa Wolf mit den jungen Lyrikern traf. Das war im Prenzlauer Berg. Und ich war eigentlich durch die Keramik da reingeraten. Und ich hatte Kontakt zu Bildhauern auch und bildenden Künstlern. Und das waren zum Teil Arbeiter. Das waren auch Arbeiterkinder. Die hatten sich natürlich eher was entdeckt in sich und machten das, aber die lasen auch Lyrik.
Und das ist sehr interessant, ne?
Ja, das war, und ich weiß, dass in der Bundesrepublik der Enzensberger eine ähnliche Reihe geplant hat, wie danach die Weiße Reihe, die bei Volk und Welt ab 67 kam. Ja. Das war auch immer nebeneinander, Original und Übersetzung, immer zweisprachig, also wenn es ausländische Dichter waren. Und das war so eine fantastische Lyrikreihe, weil da hatte man, also erstens konnte man vergleichen zwischen Original und Übersetzt, auch für die, die ein bisschen die Sprache beherrschten. Und man sieht aber auch sogar an den Buchstaben zum Beispiel, kann man schon gucken, ob das da einen ähnlichen Klang haben könnte. Also das war hochinteressant. Und Enzensberger hatte so eine Reihe gemacht in der Bundesrepublik, die hieß nicht Weiße Reihe, aber war eine reine Lyrikreihe, schon 62. Also das war fast wie, könnte wie so ein Vorbild. Ich weiß nicht, ob das die angeregt hatte bei Volk und Welt, ob die selber drauf gekommen waren. Und die war eingegangen nach 10 Ausgaben aus Finanzgründen, weil der Verlag Lyrik bringt natürlich wenig ein für den Verlag. Das ist eine ganz kleine Schicht, die Lyrik liest. Und da wir ja in der DDR erstens eine außerökonomische Gesellschaft waren, machte das also nichts. Und die Weiße Reihe wurde gekauft und die wurde auch international gekauft, weil ja das Original auch drin war. Mhm. Also ich weiß, dass ganz, ganz viele Exemplare von russischer Lyrik in die Sowjetunion gingen. Diese Weiße Reihe, die ging also in der DDR wunderbar und ökonomisch war es auch kein solches Problem, offenbar wie in der Bundesrepublik. Und dann, ich denke, manche begründen das auch noch, Forscher, so ein bisschen ideologisch, dass dann die 68er in der Bundesrepublik sehr die Literatur prägten und die waren sehr politisch und da war die Lyrik nicht so im Mittelpunkt. Und in der DDR war das aber ganz anders, ähnlich wie in der Sowjetunion. Da wurde die Lyrik in den 60ern und gerade zum Ende der 60er ganz wichtig, weil nach Stalins Tod 1953 setzte das Tauwetter ein. Das spülte sich dann auch natürlich rüber in die DDR. Wir waren ja ganz eng verbunden mit der Sowjetunion. Mhm. Und dann fand 1956 der 20. Parteitag statt, wo festgestellt wurde, dass es ein Personenkult, einige kritische Ansichten setzten sich durch in der Gesellschaft. Und dann trat wirklich mit Jevtuschenko, Akhundzada und anderen so eine junge Generation, man nennt die auch die 60er, die Schestidisjatniki an, eine Lyrikgeneration, die nicht zufällig mit Lyrik kam, nämlich gegen dieses ganze Kollektiv, diese Kollektivideologie, die den Sozialismus in der Sowjetunion geprägt hat. Die wollten eben zeigen, nein, wir sind alle Individuen und wir haben auch eine eigene Stimme und wir sind nicht dieses zusammengeschweißte Kollektiv und wir haben eigene Gedanken und wir können selber denken. Und die traten also auf mit Lyrik und das schwappte natürlich auch rüber in die DDR. Und nicht zufällig haben auch diese jungen Lyriker hier alle, die Jevtuschenko übersetzt, Sarah Kirsch und Rainer Kirsch und Endler und sich interessiert für diese junge Lyrik. Nun muss man sagen, in der Sowjetunion ist natürlich immer alles in größeren Maßstäben gewesen. Ne? Da sind zum Beispiel 4 Lyriker, darunter Jevtuschenko und auch Akhundzada, 4 Stunden lang im Fußballstadion Luzhniki aufgetreten vor einem Publikum, also Millionenpublikum. Ne? Sowas wäre hier nicht möglich gewesen. Es blieb hier schon immer eine bestimmte Schicht, die das las. Aber ich weiß, dass Schüler und Studenten, da war das sehr bunt gewürfelt, wer sich für Lyrik interessierte.
Ja, ach, spannend. Das ist echt ganz interessant, wie das damals war, finde ich, dass sie diese Massen mobilisiert haben mit der Lyrik, ne, in der Sowjetunion damals. Da gab es auch, also das finde ich ganz interessant in dem Buch, dass du geschrieben hast, komm, Gitarre, mach mich frei. Da hast du ja praktisch historisch hergeleitet, wie man überhaupt dahin kam, wie man überhaupt zu Wissotzki und Akhundzada kam. Dass es schon praktisch in 1850 angefangen hat, ne, und welche Rolle die verschiedenen Lyriker gespielt haben.
Das hat eine sehr lange Tradition. Sicher, man kann das so in kleinen Stichpunkten vielleicht erklären. dass die schon in der Zarenzeit war das ja in Russland immer das Problem, dass vieles nicht öffentlich gesagt werden durfte, dass viel in den Wohnungen stattfand, dass die sich Intellektuellen sich versammelten in den Wohnungen. Und schon da wurde Lyrik sowohl gelesen als auch immer schon auch zur Gitarre gespielt. Und zwar gab es da noch einen sehr starken Einfluss der Zigeunerromanze. Das Wort ist jetzt nicht mehr so aktuell. Im Russischen gibt es dafür gar kein anderes Wort. Also Roma und Sinti, also in Russland waren es nur Roma. Und die waren ganz berühmte Künstler in Russland, sehr angesehen. Und der Adel hielt sich ganze Roma-Chöre, die dann russische Romanzen, aber in Roma-Manier zur Gitarre spielten. Und zwar, die Roma haben ja eine besondere Art, ein besonderes Tempo. Die werden zum Schluss immer schneller. Und das findet man auch wieder bei den Gitarrenlyrikern heute, bei den Russischen, besonders bei Wissotski. Und die singen auch zum Thema viele Lieder über die Roma-Kultur und in Russland besonders die Romas. Und Puschkin zum Beispiel war ein großer Liebhaber. Tolstoi, die hatten eigene Roma-Chöre auf ihren Gütern, die da immer auftraten zu Festen und eingeladen wurden. Und es gab sogar Adlige, zum Beispiel der Bruder von Tolstoi heiratete sogar so eine Roma-Sängerin, die dann also zum russischen Adel gehörte. Das war dort also eine sehr anerkannte, wichtige Künstlergruppe. Mhm. Und dann kam die Zeit, die nächste Etappe waren dann die Gaunerlieder. Das gab so in den Großstädten zunehmend auch eine kriminelle Schicht, die aber auch, was in Russland sehr typisch ist, auch die brachten große Künstler hervor. Und die sangen in einem Jargon, in einem sogenannten Gaunerjargon im Blatt. Mhm. Und diese Lieder, das ist eine ganz verrückte Entwicklung. Normalerweise bleibt sowas ja dann unter solchen kriminellen Schichten. Aber durch Stalins Politik des Gulag wurden die Kriminellen zusammen mit den politischen Gefangenen, mit den Intellektuellen eingesperrt. Und seit dieser Zeit, also seit 37, wo das anfing mit den Lagern, können sowjetische Intellektuelle, russische Intellektuelle bis heute diesen Jargon sprechen. Das hat sich dadurch fortgesetzt. Sie haben das im Lager gelernt. Die wurden nach Stalins Tod entlassen, gingen in die Großstädte zurück, nach Hause. Und dieser Jargon verbreitete sich. Und ich habe selbst Schriftsteller, wie zum Beispiel Anatoli Pristavkin, gehört, wie der in diesem Jargon redet und flucht. Das gehört bei denen zum Alltag. Ne? Das hat die geprägt. Und zwar deshalb, weil dieser Jargon, der war sozusagen eine Art sprachlichen Widerstands gegen die sowjetische schablonenhafte ideologische Sprache. Und deshalb mochten die den. Und Wissotski singt auch viele Lieder in diesem Jargon. Akujawa nicht, das ist so ein ganz feiner Romantiker, der hat den nie benutzt. Der war auch zum Glück selber nicht im Lager. Beide Eltern, also der Vater wurde erschossen, sind beide Opfer des Stalinismus. Die Mutter war 18 Jahre im Lager. Ich habe ein Lager selbst besucht in Kasachstan, wo sie 10 Jahre gesessen hat. Das ist ein Lager für die Frauen von Volksverrätern. Also ein Lager für unschuldige Frauen, die nur das Unglück hatten, mit einem Mann verheiratet gewesen zu sein. Und der war ein hoher Funktionär, der Vater von Akujawa, und der ist 37 gleich erschossen worden. Ja, und diese Generation, die also selbst in ihrer Familie erlebt hatte, den Stalinismus, die traten an dann in den 60ern und sagten, hier, wir wollen eine andere Gesellschaft und wir sind Individuen und wir wollen eine Stimme haben.
Und Akujawa ist ja dann, der geht ja ganz klar von der Lyrik aus. Ne? Ja. Der bezieht sich ganz stark, das fand ich ganz interessant, auf den Alexander Wertinsky. Das ist also die Moskauer Bohème in den 20ern.
Die Chansonniers, genau. Er hat viel Beziehung auch zu Frankreich. Ja,
genau, der ist ins Exil gegangen dann und war 20 Jahre im Exil und ist dann erst wiedergekommen. Das kann man alles super gut nachlesen in dem Buch, finde ich unglaublich spannend. Aber da wird so ganz klar, dass das wirklich Lyrik ist, was die machen. Also gerade Wertinsky und Akujawa, Lyrik in den Salons früher in Petersburg war es eher zum Klavier teilweise. Ne? Und dann gingen sie zur Gitarre über, so hast du es geschrieben.
Der berühmteste Vorgänger, den Bulat Akujawa auch immer selbst nennt, der Dichter Apollon Grigorjew, der hat schon immer zur Gitarre seine Lieder vorgetragen, seine Texte, und zwar auch zu einer Roma-Gitarre, das muss man auch noch sagen. Die Romas haben was ganz Wichtiges noch in Russland eingebracht, nämlich eine siebenseitige Gitarre, während die europäische ja nur 6 Saiten hat. Und Akujawa, der hat aber im Unterschied zu Wissotski auf der europäischen gespielt, auf der 6-seitigen, Wissotski immer auf der 7-seitigen.
Wissotski auf der 7-seitigen.
Ja, nennt man auch russische Gitarre, aber eigentlich haben es die Roma eingeführt, ja.
Ja, sehr, sehr interessant. Und die haben halt, vielleicht für die Leute, die sich da jetzt nicht so auskennen, die haben halt so eine Berühmtheit gehabt, dass wirklich die Beerdigung von Wissotski war einfach eine Riesendemonstration, die man eigentlich mit nichts vergleichen kann.
Da waren mehr Menschen als zu Stalins Begräbnis.
Ja. Genau.
Da ist wirklich das russische Volk gekommen von selbst.
Damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wie das kann. Und du glaubst also, dass sozusagen diese Entwicklung der Lyrik, die ja wirklich interessant ist in der DDR gewesen ist, dass die sozusagen auf dieser Popularitätswelle rübergekommen ist?
Auch. Nicht nur sicher, aber es war bestimmt kein Zufall, dass das so zeitgleich, also so ein bisschen verzögert passierte. Ich denke auch in der DDR die Probleme waren ja ähnlich. Die Gesellschaft war ja ähnlich aufgebaut und auch hier protestierten die Jungen gegen diese schablonenhafte ideologische Sprache aus den 50er Jahren. Die wollten auch in den 60ern eine eigene Stimme entwickeln und das Individuum sollte immer, wie Biermann sagte, wir entdeckten unseren eigenen Bauchnabel. Also ich denke schon, dass das auf jeden Fall diese Gemeinsamkeiten, diese Gesellschaft nicht eine große Rolle gespielt haben. Und es gab auch immer sehr enge Beziehungen zwischen den deutschen Lyrikern, den russischen, den deutschen Prosa-Schriftstellern und den russischen. Christa Wolf und Heiner Müller, die trafen sich mit Tendrakow, mit Trifonow. Das waren enge Beziehungen, weil die hatten ähnliche Missionen, Botschaften und ähnliche Probleme, ähnliche Lebenssituationen.
Aha, und jetzt habe ich dich abgelenkt. Also wie ist das jetzt, weil das ist jetzt die ganz interessante Frage. Das heißt, diese Übersetzungen wurden von Lyrikern gemacht und Sarah Kirsch und es gibt ja wirklich, also diese Bücher, ich kaufe mir die auch, weil das wirklich so großartige Übersetzungen sind und waren und sind immer noch. Glaubst du denn, dass, also wer können denn jetzt nur Lyrikerinnen übersetzen, Lyrik oder wie ist das? Das ist ja immer die Frage, können eigentlich nur Dichter übersetzen oder können Übersetzerinnen auch Lyrik übersetzen oder wie schätzt du das ein?
Ja, ich denke tatsächlich, sicher ist das sehr wünschenswert, wenn Menschen, die selber dichten, Lyrik übersetzen. Aber wichtig ist einfach, glaube ich, ich sehe das bei meinen Studenten. Ich habe ja auch Lyrikübersetzung sogar unterrichtet. Und es gibt welche, die sofort einen Nerv dafür haben. Das sind Menschen, die ein starkes Sprachgefühl haben, meistens auch sehr gut sind in mehreren Sprachen und die ein ausgesprochenes Rhythmusgefühl braucht man. Also auch ein sehr musikalisches Gehör. Das heißt nicht, dass man gut singen kann oder so, aber das Gehör, also die Aufnahme muss da sein. Und einfach auch ein Nerv für Metaphern, für Bilder. Das ist da oder es ist nicht da. Und das Handwerk kann man lernen. Wenn man dieses Sprachgefühl hat, dann habe ich ihnen das Handwerk beigebracht, den Studenten. Und man merkte sofort, viele sagten, denen das sehr liegt, wir wollen das weitermachen. Das ist so. Und manche sagen, also geht gar nicht, kann ich gar nicht. Also bin da wie taub. Und das ist da oder es ist nicht da. Und ich denke, dass bei mir das sehr stark geprägt wurde. Erstens durch meine frühe Kindheit. Die russischen Kinderbücher sind fast alle gereimt. Es gibt berühmte russische Dichter, die alle Kinderbücher geschrieben haben. Das ist eine ganz besondere Tradition in Russland. Kanye Tschukowski zum Beispiel, Samuel Marschak. Das sind alles große Dichter, die zugleich, also immer für Kinder. Auch Majakowski hat ganze Poeme für Kinder geschrieben.
Und wenn zum Beispiel Sarah Kirsch und die ganzen großen Übersetzer, die Lyrik übersetzt haben, dann beim Aufbau Verlag, konnten die Russisch?
Das ist das Interessante. Wenn Dichter gute Nachdichtungen machen wollen und die Sprache nicht können, manche konnten die Sprache. Rainer Kirsch konnte Russisch. Aber Sarah Kirsch meines Wissens zum Beispiel nicht. Und die brauchten sehr gute Interlinearübersetzung. Und Interlinearübersetzung war ein ganz verbreitetes Verfahren in der DDR. Ist natürlich auch außerökonomisch, muss man sagen, ne, weil also fast Außerirdisches können sich eigentlich Verlage sonst kaum leisten. In der DDR ging das. Das war ein sehr gutes, der berühmteste Interlinear-Übersetzer in der DDR war Oskar Törner. Über den hat auch Miro sehr viel geschrieben. Aus dem Russischen hat er wahrscheinlich jede Sprache ihren Favoriten. Und das sind Interlineare, das bringe ich auch meinen Studenten bei. Sowas machen wir auch. Da ist es wirklich ein Handwerk. Das kann auch jemand vielleicht, der nicht ganz so ein ausgeprägtes Sprachgefühl hat, aber doch einen Sinn irgendwie für Lyrik. Da übersetzt man erstens wörtlich, die brauchen eine wörtliche Rohübersetzung. Dann gibt man Varianten zu jedem Vers noch, zu manchen Wörtern. Kommentare kann man machen. Man sollte als Interlinearübersetzer auf keinen Fall selber dichten. Ich anfange schon zu dichten. Da hat Rainer Kirsch mal sehr schön gesagt. Der war ja auch manchmal auf Interlinearübersetzungen angewiesen. Der hat ja auch aus dem Spanischen, aus dem Englischen, Französischen übersetzt, Italienischen. Er hat immer gesagt, es gibt zwei Arten von schlechten Interlinearübersetzungen. Die einen sind ganz schlampig. Da findet man dann nicht mal Varianten oder einen Kommentar. Das sind also nur so ganz primitive Rohübersetzungen. Und die anderen, das sind welche, die ganz ausgefeilt sind und wo der Interlinearübersetzer schon anfängt nachzudichten. Und das sind die schlimmsten, weil wir brauchen eine gute Rohübersetzung, Varianten, dass wir wissen, das Wort hat drei Bedeutungen oder so, aber auf keinen Fall keinen Fall schon irgendwas Eigenes dazusetzen. Ne? Das machen wir dann als Nachdichter. Ne? Das soll wirklich also so eine ganz rohe Übersetzung, aber sehr genau. Und dann gibt man das Metrum an den Seiten der Verse auch schon, weil auch das ist ja schwierig für jemanden, der die Sprache nicht kennt, rauszulesen, ne? Wo die Silbenbetonungen sind, den Rhythmus. Ja, das ist ein Handwerk, interlinear übersetzen. Mhm. Und davon haben auch Leute gelebt in der DDR.
Und damit kann man dann kommt
nachdichten, genau,
obwohl man nicht übersetzt. Das heißt, ich kann eine Interlinearübersetzung beauftragen, mit der dann Sarah Kirsch arbeitet, und die muss nach gewissen Parametern funktionieren und sehr gut aufbereitet sein. Die kann ich jetzt nicht einfach mit KI machen, sondern da kommt noch mehr kulturelles Wissen dazu und damit kann dann jemand arbeiten. Oder Tarkowski wird direkt von dir übersetzt und dann brauchst du sicher keine Interlinearversion, sondern genau, gehst direkt an den Text mit einer wahrscheinlich ganz anderen Haltung.
Ja, und alles hat seine Vorteile, ne? Die Dichter sind eben Dichter, und bei mir ist zum Beispiel eben ein Vorteil, dass ich das Russische ganz genau höre und auch den Klang mir genau vorstelle. Das kann in einem Interlinear natürlich gar nicht alles untergebracht werden. Wie klingt denn das, ne? Das wird wörtlich übersetzt und dann kommen Varianten, aber der Klang, und das ist ja fast das Wichtigste an vielen Gedichten, der Rhythmus, das Tempo, ich kann mir das vorlesen, ich kann das hören, ne?
Ja.
Und ich habe auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, die Stimme des Lyrikers zu hören, wenn er noch lebte. Oder wenn er nicht mehr lebte, auf Schallplatten. Es gibt zum Beispiel wunderbar russische Schallplatten, wo die Achmatowa ihre Gedichte liest. Ne? Mhm. Und ich finde das ganz wichtig, weil die lesen das ja so, wie sie den Klang empfunden haben und wie sie wollen, dass es klingt.
Ja.
Und ich bin auf den Arseni Tarkowski gekommen. Das war ja dann überhaupt meine erste Lyrikausgabe, ein Poesiealbum und in der Weißen Reihe. In den Filmen seines Sohnes, die Andrei Tarkowski-Filme waren in der DDR Kult. Ich habe die natürlich auch gesehen, schon als Studentin. Und da liest er, Arseni, der Vater, selber seine Gedichte.
Ja.
Und das hat mich total beeindruckt. Da habe ich das erste Mal gedacht, oh, ich hätte die ganz anders gelesen. Warum liest der die so? Warum betont der die so anders? Also nicht etwa in der Alltagssprache oder so in dem Normalen. Da sind ganz fremdartige Betonungen zum Teil. Aber es hat mir gefallen. Und dann habe ich mir das immer wieder angehört. Dann habe ich immer mehr über ihn erfahren. Und da habe ich gedacht, das wird das erste Poesiealbum. Den gibt's noch gar nicht in der DDR. Mhm. Und dann bin ich sogar zu ihm hingefahren, nach Moskau, hatte ich schon meine Auswahl getroffen fürs Poesiealbum, hatte angefragt, die wollten das gern, und hatte das Glück, ihn wirklich noch ein Jahr vor seinem Tod kennenzulernen.
Das ist natürlich toll.
Und der Sohn war schon gestorben, der Regisseur Andrei Tarkowski, und das war sein ganz großer Kummer, und eigentlich hat er fremde Leute gar nicht mehr empfangen. Und dann hat ihm aber ein befreundeter russischer Lyriker von mir erklärt, das ist das erste Mal, dass jemand in Deutschland das übersetzen will, und es ist auch keine Deutsche, es ist eine Russin. Man muss sagen, er war im Krieg an der Front, er hat dort ein Bein verloren, das ist ihm amputiert worden, er hat natürlich ein ganz schwieriges, ambivalentes Verhältnis zu Deutschland, zur deutschen Sprache, und dann hat er ihm gesagt, ja, die ist auch in Leningrad geboren und spricht Russisch und nicht etwa, braucht da keinen Dolmetscher, kommt mit und so. Und da hat er dann irgendwann gesagt, na gut, soll sie kommen. Und dann habe ich ihn besucht und er lebte damals in einem Altersstift für die Künstler aus der Kino- und Filmbranche in der Sowjetunion. Und das hatte man ihm gegeben für seinen Sohn, Andrei Tarkowski. Und er war selber ein bekannter Lyriker, aber war lange Zeit von der Zensur verboten. Seine Bücher wurden lange nicht gedruckt. Dann kamen die ersten Bände, auch vor allem so in den 60er Jahren. Das erste, glaube ich, Ende der 50er. Und war aber immer, er wurde sozusagen, das wurde nie geworben dafür, aber er war immer Kult unter den Lyrikkennern in Russland. Auch schon durch die Filme. Und eigentlich hatte der André ihn bekannt gemacht, mit den Filmen vor allem in die Welt getragen. Ne? Ja. Da kannte man ihn gar nicht. Wie gesagt, also auch hier hatte Deutschland, weder in der Bundesrepublik noch in der DDR gab es überhaupt irgendeine Tarkowski-Übersetzung oder eine Ausgabe. Ja, und dann machten wir das Poesiealbum und ich hatte ihn dann dort gebeten. Ich habe gesagt, ich werde auch auf keinen Fall ihn nach seinen Gedichten da fragen oder so. Ich weiß, das kann man nicht. Das ist ja diese ironische, idiotische Frage, was wollte uns der Dichter damit sagen? Mhm. Ne? Also da würde ich nie nachfragen, weil die Form ist das, was er sagen wollte. Ne? In der Form ist der Sinn, das ist nicht zu trennen, Form und Inhalt. Und ich habe ihn dann nur gebeten, ob er so lieb wäre, mir ein paar Gedichte zu lesen, die nicht in den Filmen vorkommen und die ich gerne ins Poesiealbum nehmen möchte. Und das fand er so toll. Er hat dann gesagt, er liest die alle. Er liest die jetzt alle vor, die ich reinnehmen will. Und hat mir wirklich, obwohl er wirklich schon sehr krank war, hat mir alle die Gedichte vorgelesen. Und ich habe mir dann so in den Texten ein bisschen Zeichen gemacht, Betonung, Klang und so. Und was er besonders betont hat, welche Reime er vorgehoben hat. Und das war so ein tolles Erlebnis. Mhm. Und ja, Das war meine Begegnung mit ihm und dann kam ich zurück, habe das Poesiealbum gemacht und habe von Mirau gelernt, junge Lyriker angesprochen. Stefan Döring hat gleich mitgemacht und hat mit nachgedichtet und noch einige andere habe ich gefragt. Jedenfalls haben wir dann ein Poesiealbum mit verschiedenen Nachdichtern gemacht, weil ich finde das auch
mit
wichtig.
Mit verschiedenen, also die Gedichte haben verschiedene Leute dann nachgedichtet.
Ja, ich habe einen Teil gemacht, aber ich habe gedacht, nein, ich werde nicht alles machen, weil das prägt schon so einen Stempel auf. Ne? Ich wollte auch gerade erst noch Dichter erstens einbeziehen, wie Stefan Döring, und da ist, glaube ich, noch ein richtiger Dichter mit dabei. Und dann wollte ich auch noch so ein paar andere, die aus anderen Lyriktraditionen vielleicht kommen, auch andere Sachen favorisieren. Ich finde immer, das gibt ein gutes Bild, wenn man einen Dichter von verschiedenen Nachdichtern, das war auch so eine Methode, die ich bei der Zwetajewa gelernt habe, bei der Florin-Ausgabe.
Das ist sehr interessant, wenn verschiedene Leute eine Autorin nachdichten. Wie kann man denn überhaupt Lyrik beschreiben? Also was macht denn überhaupt Lyrik aus? Weil es bleibt immer so, ich lese diese Gedichte, die verschiedenen Übersetzungen, und dann habe ich das Gefühl, ja, das trifft mich, das betrifft mich nicht, aber das sind ja ganz unterschiedliche Entscheidungen, die Leute treffen. Reimen sie? Empfinden sie die Struktur nach oder so? Aber was macht denn Lyrik? Wie gehst du denn daran? Was macht es denn überhaupt aus, Lyrik?
Ja, da ist erstmal wichtig, dass man weiß, dass solche Elemente wie Klang, Rhythmus, bestimmte Arten der Reime, dass die natürlich in jeder Kultur unterschiedliche Traditionen haben. Und man muss genau wissen, als Übersetzer oder Nachdichter, wie solche Elemente funktionieren in der eigenen Kultur, also in der Zielkultur. Das kann durchaus anders sein als in der Ausgangskultur. Insofern kann man sich nicht immer genau an das halten, auch was formal vorgegeben ist in der Ausgangskultur, im Original. Mhm. Man muss also genau wissen, man möchte ja dieselbe Wirkung erreichen. Es gibt Anhänger natürlich in bestimmten Zeiten, das weiß ich, zum Beispiel in den 20er Jahren gab es sowohl in Russland als auch in Deutschland sehr viele Anhänger dessen, dass man also wirklich sich ganz genau an das Metrum hält und das so rüberbringt, ob das funktioniert und ähnliche Botschaften aussendet in der eigenen Kultur. Das war unwichtig, also die Form, das war sozusagen Kult und das musste dann genau so übertragen werden. Ne? Und das funktioniert ja auch, wenn in der gleichen Zeit ähnliche Traditionen sind, aber wenn man jetzt zum Beispiel nicht zeitgenössische Lyrik übersetzt, sondern ältere Lyrik, dann hat es eine völlig andere Wirkung in einer modernen Gesellschaft, diese alten Versmaße, ne? Das, und noch dazu aus einer anderen Kultur. Mhm. Und da muss man eben sehr genau entscheiden als Übersetzer, was möchte man eigentlich, was das sozusagen für eine Wirkung haben soll. Ne? Soll das altertümlich wirken? Soll man gleich merken, dass das was Altes ist? Zum Beispiel ist es so im Russischen, wenn man Puschkin liest, das ist modernes Russisch, während sich im Deutschen die Sprache viel mehr verändert hat. Die Russen haben so eine Literatursprache, die ist seit 2 Jahrhunderten fast gleich geblieben. Da gibt es nur ganz wenige, so mal vielleicht ein paar Wörter, wo du denkst, aha, das wird heute nicht mehr so oft. Das ginge im Deutschen nicht.
Also das heißt, wir haben also so ein Gedicht, jetzt haben wir schon angefangen mit der Gitarrenlyrik. Das heißt, irgendwie, ich fand ganz schön, es gibt dieses Buch von Rainer Kirsch, Das Wort und seine Strahlung. Ich finde, der erklärt wahnsinnig gut, mit was wir das da zu tun haben. Nämlich, dass es eigentlich der Klang ist, der die Lyrik ausmacht.
Genau.
Deswegen er auch so oft funktioniert mit der Musik zusammen oder mit dem Vortrag, wie du gerade gesagt hast, Armato war, dass wir immer wieder dahin kommen, wir wollen es auch hören, wir wollen das Spiel haben, sozusagen Spielregeln, und um zu verstehen, dass es Lyrik ist.
Rainer Kirsch hat dort sehr schön gesagt, das lernt man zum Teil auch in der Schule, oder viele denken das, dass man mit Gedichten vor allem Emotionen auslöst, hat er gesagt. Also da wird er immer ganz wütend. Also Emotionen kann man doch viel besser mit Schimpfwörtern oder gar mit Ohrfeigen auslösen. Ja. Das ist sehr bildlich gemacht.
Das stimmt. Ja, genau. Also wir haben sozusagen in einem gewissen Umfeld haben wir diese Form der Lyrik, die ganz verschieden ist, moderne Lyrik oder jetzt oder ne, Tarkowski oder wie auch immer. Und dann haben wir die Wörter und den Klang. Und das ist es, oder? Das ist es, was ein Gedicht ausmacht.
Die Bilder noch, da sind ganz wichtig Metaphern, Bilder, die entstehen aus den verschiedenen Wörtern oder aus den Metaphern. Dann ist das Tempo auch wichtig. Und dann ist zum Beispiel, man kann das sehr gut sehen, wie die Form auch gleich der Sinn ist. Die Reime liegen ja auf bestimmten Wörtern. Und das ist nicht zufällig, damit werden ja die Wörter betont. Mhm. Und das ist ganz schwierig in der Lyrikübersetzung, dass man das schafft, die Reime auch auf diese Wörter zu legen, die der Dichter mit dem Reim betont hat. Denn ganz oft ist es kaum möglich, einen Reim zu finden für eben dieses selbe Wort im Deutschen. Und dann nimmt man oft andere Wörter, und manche Übersetzer lassen die Reime dann sogar auf Wörter eine Betonung setzen, die es gar nicht gibt im Original, die sie selbst geschaffen haben, um einen Reim zu finden. das ist dann schon sehr bedenklich. Mhm. Also das ist schon sehr an den Haaren herbeigezogene Reime. Mhm. Okay, also da sieht man diese Wirkung, ne, diese von Form und Sinn. Das ist, betont das im Gedicht. Da ist ein Faden, der geht den Reim lang, ein Sinn, ne, da entsteht ein Bild.
Ja. Ja, das ist interessant, weil es gibt ja diese ganz vielen verschiedenen Formen von Gedichten, also Balladen, Elegien, Haiku, Epigramm, Glosse, ganz viele. Wenn ich jetzt daran gehe, ich habe das Gefühl, also so zumindest schien mir das in dem Buch ganz gut erklärt, es ist eine klare Analysearbeit, die vorangeht. Ne? Also ich analysiere erstmal, was ich vor mir habe. Wenn du jetzt den Tarkowski vor dir hast, wirst du wahrscheinlich erstmal ganz genau die Struktur analysieren und gucken, was für Reime, was für Metaphern, ist es eine Balladenstruktur oder was weiß ich. Das analysiert man zunächst erstmal für sich. Ne?
Auf jeden Fall. Zum Beispiel auch Wortwiederholungen sind ganz wichtig in Gedichten. Ne? Mhm. Das hat natürlich eine noch größere Bedeutung. In der Prosa sollte man die auch stehen lassen. Es ist natürlich absichtlich immer diese Wortwiederholung und die hat auch schon allein eine bestimmte Aussage, ne? Wie oft das Wort vorkommt, von welcher Bedeutung das ist.
Genau, das heißt, du analysierst die Form und dann den Klang, indem du dir anhörst, also indem du dir im Idealfall die Lyrikerin anhörst oder auch den Wissotsky zur Vertonung. Beeinflusst sich der Klang auch schon bei der Übersetzung oder kommt dann erst der Schritt, dass du entscheidest, halte ich mich dran oder gehe ich davon weg, werde ich frei?
Auf jeden Fall, ich lese es mir als erstes immer mal vor, mehrmals. Und da höre ich ja den Klang. Und wenn ich also die Möglichkeit habe, möglichst höre ich es mir an, wie der Dichter es liest. Mhm. Zum Beispiel habe ich mir die Filme x-mal dann immer wieder zurückgespult, um zu hören, wie Tarkowski bestimmt. Ich habe ja einige aus den Filmen auch übersetzt, wie der das liest. Dann lese ich selber, dann mache ich mir Zeichen, welche Klänge besonders wichtig sind. Schreibe ich mir auch ran, wenn ich irgendwas bemerke, dass da zum Beispiel... Da gibt es ein Gedicht, das ist mein Lieblingsgedicht, da zieht sich der Klang durch das ganze Gedicht. Der hat wirklich in allen Strophen immer dieselben Reime, jeweils zwei selbe, also die gleichen Endungen. Das geht durch alle Strophen. Und das fällt einem erstmal beim Lesen noch gar nicht so auf, aber beim Hören sofort. Und dann mache ich mir Notizen und ich mache mir auch eine Interlinearübersetzung selber. Ich mache mir eine Rohübersetzung und achte ich auch darauf, dass die Wörter an der Stelle auch stehen. Das ist wichtig bei Interlinearübersetzung, das darf man nicht falsch machen. Die müssen da stehen, wo sie auch im Original stehen, damit man zum Beispiel sieht, auf welchem Wort der Reim ist. Mhm. Ja? Das mache ich ja, dann lese ich die immer wieder, gucke auf die Klänge, achte noch auf, es gibt ja ganz viele Merkmale, die in einem Gedicht von Bedeutung sein können, zum Beispiel Zeilensprünge, ne? Angst, wenn es nicht endet am Ende des Verses, sondern sich über die nächste Zeile zieht. Das hat ja auch schon, das beeinflusst das Tempo, ne? Und den Rhythmus und alle solche Sachen. Und dann denke ich über die Bilder nach. Und was auch durchaus wichtig ist, also es gibt ja Menschen, die sagen, man soll Biografien oder Autobiografien, auch geschriebene, überhaupt nicht beachten, der Autoren und der Lyriker oder der Prosa-Autoren, wenn man literarisch übersetzt, sondern da bin ich ganz anderer Meinung, dass natürlich immer biografische Momente in den Werken eine Rolle spielen. Das kann sogar als Widerspruch sein, aber er ist geprägt, der Autor, genau wie wir selbst auch durch unsere Biografie geprägt sind. Also ich gucke mir immer sehr genau die Biografien an, was es über sie gibt, an Informationen, wie sie aussehen, die Fotos. Wenn sie leben, habe ich immer versucht, sie kennenzulernen und hatte auch das Glück, dass ich sie alle kennengelernt habe, die noch lebten.
Das heißt, du holst dir noch alle kulturellen Informationen drumherum, damit du möglichst nah an die Intention ran. Intention ist es ja nicht. Das finde ich so schwierig vielleicht noch bei der Lyrik. Das heißt, wir haben die Form, den Rhythmus, den Klang, was auch schön hergeleitet wurde in dem Buch, das Wort und seine Strahlung, von wo das kommt. Also, dass wir oft verbunden haben Lyrik mit Rhythmik, schon immer durch Gesang oder sogar in Fußballstadien oder dass wir, wenn wir uns so erinnern, dass wir immer da eine Verbindung haben, die erst das Gedicht so richtig oder der Rhythmus, der unsere Körper beeinflusst, um das Gedicht richtig zu empfinden. Das fand ich eigentlich ganz interessant auch. Aber dann finde ich relativ spannend, weil ja, wenn wir das machen, also wenn die Leute Lyrik übersetzen, fangen sie eben an zu reimen. Ich glaube, da habe ich dich gerade unterbrochen. Und das funktioniert ja nun nicht in jeder Sprache gleich.
Stimmt.
Also wir können ja jetzt nun nicht genauso im Deutschen reimen wie im Französischen oder im Russischen, was ganz andere Endungen hat. Wie gehst du dann damit um, wenn du relativ einfach im Russischen reimen kannst, weil die Endungen sich ähneln und im Deutschen prozentual, kann ich jetzt nicht sagen, aber viel geringere Möglichkeiten hast?
Ja, das Russische hat durch diese vielen Deklinationen, Konjugationen sehr viel Möglichkeiten, mit grammatischen Reimen zu arbeiten. Die haben ja wirklich sehr viel Reimmöglichkeiten, sehr viel Ähnlichkeiten und das ist im Deutschen weniger und deshalb muss man da schon sehr manchmal lange probieren und suchen Und
aber muss man da suchen? Muss man da wirklich reimen oder ist es dann so ein Zwangsreim? Man beschränkt sich doch dann in seinen Ausdrucksmöglichkeiten.
Also ein Zwangsreim ist nie gut. Also das ist dann Wilhelm Busch-Gedicht, ne? so ein Schüttelreim oder Knüttelreim oder wie man ihn auch nennen mag. Das mache ich auch nicht. Also deshalb gibt es eine ganz tolle Strategie im Deutschen und die hat Porzellan wunderbar benutzt. Das ist ja eigentlich der bedeutendste Nachdichter russischer Lyrik ins Deutsche. Und zwar den Halbreim, die Assonanz, weil es im Deutschen eben nicht so viele Möglichkeiten gibt, kann man statt eines Vollreims sozusagen einen Halbreim benutzen. Also als Beispiel zum Beispiel Licht und ich. Ne, das ist kein genauer Reim. Und das ist eine gute Methode. Also das habe ich auch wirklich bei Celan gelernt, die zu benutzen. Ich habe mir mal sehr genau seine Jesenin-Nachdichtung. Bei Mandelstamm hat er das sehr viel verwendet, der ja sehr klassische Versmaße hat und Reime. Und da kann man sehr gut mitarbeiten, weil die klingen auch. Und die haben auch einen sehr guten Klang. Und sind vielleicht nicht ganz so voll. Insofern, ich versuche natürlich, wenn ich merke, da ist der Klang wichtig, einen Vollreim zu finden. Aber wenn das nicht möglich ist, dann zerre ich den nicht an den Haaren herbei.
Aha. So, jetzt sind wir der Sache schon ein bisschen auf die Spur gekommen. Jetzt frage ich mich natürlich, kann ich eigentlich oder können die ZuhörerInnen feststellen, ob sie es mit einer guten oder schlechten Lyrikübersetzung zu tun haben, wenn ich jetzt das Buch kriege und so wie ihr es gemacht habt mit Tarkowski, also wenn ich jetzt mehrere Übersetzerinnen habe oder Dichterinnen oder ich kenne die schon und weiß, okay, Elke Erb übersetzt, dann weiß ich, das wird schon eine sehr gute Übersetzung sein. Aber kann ich das feststellen oder muss es ein diffuses Gefühl sein oder kannst du das irgendwie, gibt es Kriterien, nach denen ich beurteilen kann, das ist eine gelungene Übersetzung und das ist keine gelungene Lyrikübersetzung?
Doch, es gibt auf jeden Fall Kriterien. Es ist natürlich nicht einfach, wenn man das Original nicht lesen kann, die Sprache nicht kennt. Ist ja auch die Frage erstmal, man kann ja zum Beispiel vor sich haben ein gutes neues Gedicht, was aber mit dem Original nicht mehr sehr viel zu tun hat. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Mhm. Und sogar Porzellan ist ja oft über ihn gesagt worden, dass er hat im Grunde eigene Gedichte geschrieben, neue Gedichte bei vielen Nachdichtungen, auch gerade bei Mandelstamm. Die waren sich beide so nah, dass er das alles so nachvollziehen konnte, dass das für ihn, doch mal gesagt, mein jüdischer Bruder, mein russischer Bruder, die waren wie Brüder für ihn. Also, und da hat er wirklich natürlich sehr oft auch ganz viel Eigenes dadurch reingebracht. Noch mehr Eigenes als schon ohnehin, ne? Weil das war für ihn wie das eigene Leben, was der gelebt hat. Und dann ist es vielleicht ein ganz eigenes Gedicht, ein wunderbares, aber so ganz viel Mandelstamm ist es dann manchmal nicht mehr. Also bei manchen Nachdichtungen sieht man sofort, also eine geniale, kongeniale Übersetzung oder Nachdichtung. Aber das ist erstmal schon eine Frage, ne? Inwieweit ist man interessiert, dass das nah am Original ist? Oder ist es eben, wie gesagt, ein nachempfundenes Gedicht, was vielleicht auch eine ähnliche Wirkung hat, ne? Wie weit interessiert man sich zum Beispiel auch genau jetzt für das Original? Oder vielleicht will man ja eigentlich, wenn das Dichter sind, die Nachdichten auch eigentlich der Nachdichtung vor allem lesen, ne?
Ist es nicht sowieso so, dass es bei Gedichten auf die Wirkung ankommt? Also, dass das ganz stark uns einfach beeinflusst und wir hätten gern die emotionale Wirkung?
Genau, genau. Und ich meine, auch da kann natürlich so eine freie Nachdichtung schon auch noch andere Wirkungen haben. Sie muss ja gar nicht dieselbe Wirkung haben wie das Original. Aber schön wäre das natürlich, wenn man das als Kriterium nimmt. Plus man kann es nicht nachprüfen, wenn man die Sprache nicht hat, ne? Hat es nun dieselbe Wirkung? Es hat auf jeden Fall eine Wirkung, stellt man fest, oder es hat keine. Das ist schon mal ein wichtiges Kriterium.
Das wäre das Kriterium, ob es mich erreicht,
ja, was ich vorhin meinte. Man liest manchmal Nachdichtungen und denkt so, Gott, ist das langweilig, ne? Ob das Original auch so ist, fragt man sich, ne? Oder hat auf mich gar keine Wirkung oder vielleicht hätte mich das Original auch nicht interessiert. Aber was man auf Anhieb sieht, ist natürlich gezwungene Reime. Also das wirkt sofort lächerlich, ne? Mhm. Dann gibt es auch, dass man sich in den Wörtern völlig vergreift, wo man sofort merkt, nee, also dieses deutsche Wort, das kann gar nicht stimmen, das kann nicht hin, das kann ja gerade in der Zeit, zum Beispiel, dass einer so ganz moderne Worte, wo man weiß, das Gedicht ist aus dem 18. Jahrhundert oder so, das ist merkwürdig. Das kann manchmal eine gute Funktion haben, irgendwas rüberbringen, aber es kann auch störend sein. Ne? Das ist ganz schwer, da so ein allgemeines Kriterium, weil das Gedicht ist eins, ne? Und das hängt damit zusammen, wie wirkt es nur wiederum mit den anderen Teilen des Gedichts, ne? Fällt es raus zum Beispiel plötzlich? Ja. Wieso springt es jetzt hier so raus? Da sieht man, da hat der irgendwie nicht drauf geachtet, ne? Dass es zu dem anderen gar nicht passt, dass es nicht harmoniert.
Da ist es dann wie bei anderen Übersetzungen auch. Das heißt, wenn ich eine Übersetzungsstrategie habe, dann muss ich mich daran halten, dann kann ich nicht auf einmal einen stilistischen Bruch haben und mich in einem Terminus aus einem anderen Jahrhundert plötzlich einflechten oder so. Aber wie ist es überhaupt mit den alten Übersetzungen, gerade bei Shakespeare, wenn man sagt, die müssen ja immer wieder neu übersetzt werden. Das Sonett von Shakespeare ist, ich weiß nicht, wie oft übersetzt worden, unglaublich viel. Da gibt's auch in dem Kirschbuch hier sehr schöne verschiedene
Übersetzungen. Sonett
66, ja, genau. Oft genau. Übersetzt. Da wird ja gesagt, man sollte das immer wieder neu übersetzen, um es zu aktualisieren. Glaubst du das auch? Oder gibt es irgendwann eine Übersetzung, wie zum Beispiel von Stefan Hermlin, die dann einfach wunderbar ist und die vielleicht auch ein bisschen länger Bestand haben kann?
Ja, das gibt es. Und das ist die Nachdichtung von Stefan Hermlin von Sonett 66. Die ist wirklich kongenial.
Das heißt, also diese verschiedenen Übersetzungen, man sieht schon was an der Struktur. Es spielt ja auch eine Rolle, der Text, wie er gedruckt ist. Ne? Also ich sehe ja, wenn ich mir diese verschiedenen Übersetzungen angucke, sehe ich auch oft, dass manche grafischen Strukturen nicht eingehalten sind. Das sagt mir auch schon was vielleicht. Und das kann eine bewusste Entscheidung sein. Aber wenn ich sehe, dass es nicht beachtet wurde einfach.
Das ist ein interessantes Kriterium, aber das sieht man eben nur, wenn man das Original gegenüber hat, wenn das auf einmal doppelt so lang ist oder viel mehr Strophen hat. Das macht einen schon ein bisschen misstrauisch.
Das sind so Sachen, auf die man achten muss. Was ist eigentlich die Funktion von so einem Gedicht?
Ich habe vorhin gesprochen von der Funktion sozusagen der Elemente, die wichtig sind, die Wirkung hervorrufen. Und so eine Wirkung, ja, die Wirkungen sind sehr unterschiedlich, ne? Das kann Emotionen auslösen, das kann Assoziationen auslösen, Bilder, die sich vor einem abspielen. Man gerät in den Rhythmus des Gedichts schon fast körperlich. Ja. Es gibt ja Lieder, wo man schon anfängt, die Beine zu bewegen, wo man mittanzen will. Sozusagen, der Mensch ist ja sehr abhängig von Rhythmen, von Melodien. Das löst in einem etwas aus, kann fröhlich machen, kann nachdenklich stimmen. Es erinnert einen an ganz viel, ne? Das kommt durch die Bilder, durch die Metaphern werden Erinnerungen ausgelöst.
Ganz konkret durch den Rhythmus werden Gefühle sozusagen losgetreten.
Durch den Klang,
ja. Durch den Rhythmus. Herr Kirsch, der schreibt auch, durch die Energiezufuhr des Rhythmus angeregte psychische Strom lädt gleichsam die Wörter auf, bringt sie zum Strahlen, sodass diese wiederum das Ich in Schwingung setzen, Bilder, Vorstellungen, Gefühle und Gestimmtheiten heraufrufen. Das finde ich ganz schön.
Stimmen werden ausgelöst.
Ja, genau. Und das finde ich ganz schön vor dem Hintergrund, was wir gerade gesprochen haben, vor diesen Liedermachern, die Lyrik singen, wie Wissotsky. Also ich kenne das. Man macht die Lieder an und dann gerät sozusagen der Text in Schwingung in einem.
Die Musik verstärkt das noch, das Lyrische. Ja. Früher war ja Lyrik gesungen. Ne?
Das kommt ja,
so daher, ne?
Also es kommt ja von Lyrer.
Genau.
Es kommt daher, dass es immer zur Musik gesungen wurde. Ne?
Genau. Und bei den Gitarrenlyrikern, das sind ja drei verschiedene Wirkungsfelder. Das ist der Text, die Musik und die Interpretation des Autors, was man ja sonst nicht bei jedem Lied hat. Es gibt ja Interpreten oder Schauspieler, die das singen. Da ist ganz wichtig, dass der Autor da steht mit seiner Biografie, mit seiner Seele, mit seinem Ganzen, der den Text geschrieben hat. Und das verstärkt die Sache nochmal unheimlich. Und man hat aber festgestellt, gerade bei der russischen Gitarrenlyrik ist der Text immer die Dominante. Das ist nicht bei allen Liedermachern so. Also bei diesen Großen, die Dichter waren, ist es so. Aber oft ist bei Chansons, zum Beispiel auch bei der Piaf, da sind manchmal auch die Stimme dominant, die Interpretation, bei wenn Schauspieler das vortragen, ne? Die Musik kann dominant sein, die ist sehr einfach bei den russischen Gitarren, die ist also absolut nicht dominant.
Da ist es, bei den anderen ist es ja auch nicht unbedingt die Lyrik, die im Vordergrund steht und
genau.
Hier ist es ja wirklich, kann man es ja aus den 20er zurückholen, das
genau.
Ist wirklich klare Dichtung.
Es kommt aus der Dichtung und es ist Dichtung geblieben.
Ich finde das eigentlich ganz interessant, das waren ja auch Oppositionelle, also dein Buch heißt ja auch russische Gitarrenlyrik in der Opposition, das sind ja auch Leute, die waren politisch aktiv, die sind dafür angefeindet worden, die mussten dafür ins Exil gehen. Wertinsky war 20 Jahre im Exil, bevor er wiedergekommen ist. Und eigentlich kann man das aufs Heute ein bisschen beziehen, weil wir haben ja diese wahnsinnig bekannten Rapper, die russischen Rapper zurzeit, wie Morgenstern oder Oxymiron, die irgendwie, ich glaube, die meistgeklicktesten auf Social Media sind. Mit 94 Millionen Klicks ist der Morgenstern mit seinen Liedern da, der jetzt übrigens auch ins Exil gehen musste als ausländischer Agent. Und der Oxymiron auch. Und der Oxymiron, der kommt aus Russland, ist dann in Teil in Deutschland groß geworden, dann in London, in Oxford Literatur studiert.
Mittelalterliche englische Literatur?
Genau. Und das fand ich so interessant. Und dann, ich meine, wenn man die Lieder hört, also die sind in einem dermaßen schnellen Rhythmus, dass das für mich, also ich bin ja jetzt auch eine ältere Frau, nicht zu verstehen ist, aber ich weiß, dass dieser Rhythmus für meine Jungs eine große Rolle spielt.
Ja.
Und die auch wirklich diese Lyrik rezipieren.
Der hat auch wirklich interessante Reime. Also ja. Ich verstehe auch durch das Tempo nicht immer alles, aber so viele Reime, gerade die Enden, verstehe ich ganz gut. Und die sind interessant, die sind auch literarisch interessant. Er benutzt auch Jargon, so wie Wysocki. Ja. Und was das Gemeinsame ist zwischen diesen Rappern und den Gitarrenlyrikern, die scheinen also kilometerweit voneinander entfernt, ne? Der stille, romantische, leicht ironische Okudžava und dann dieser wilde Oxy-Rapper.
Ja.
Aber sie haben einen Genre gefunden, in dem sie zensurunabhängig sind.
Ja.
Und das war damals für die Gitarrenlyrik ausschlaggebend. Die haben sich ja durchgesetzt gegen die staatliche Zensur nur über die Tonbänder, über den Tonbandverlag. Der hieß Magnit Izdat. Magnit ist das Tonband. Izdat jetzt war der Verlag. Und nur so konnten die ins Volk gelangen. Die wurden immer wieder abgespielt über neue Tonbänder, nachher Kassetten.
Ja.
Und da hat sich sozusagen eine oppositionelle Kultur gegen die Zensur des Staates, gegen das Verbot durchgesetzt, ist ins Volk gekommen durch technische Errungenschaft, technische Reproduzierbarkeit.
Ja.
Und heute ist das noch mit Video, das ist noch verstärkt, ne? Das konnte man damals nur noch nicht jetzt.
Aber eben auf Social Media, also damals war es ja, erst waren sie in ihren Küchen und
ja.
haben nur dort sozusagen,
da haben die das nur war den im Ton
Salon,
gehört.
Wie, ja, genau, wie so ein Salon,
ja.
dann kam es über Tonbänder und jetzt ist sozusagen die Freiheit, dass es über Social Media geht, dass es an den offiziellen Kanälen gerade vorbeigeht und ich meine 100 Millionen Leute hören diese Musik. Ja. Das ist schon der Wahnsinn. Und ich finde sehr interessant, dass es eben von der Lyrik kommt und auch Lyrik ist. Also das heißt, Lyrik ist immer da. Und das, was wir gerade gesagt haben,
der Rhythmus die Melodie
ist da, scheint der Klang, direkt an die Gefühle oder Bilder zu gehen. Auf jeden Fall ist es das, was Lyrik macht mit Menschen und was sie offensichtlich brauchen.
Ja, immer, und jede Generation, jede Zeit findet ihren eigenen Stil.
Also es ist wirklich dieses Klang und Lyrik, was so wahnsinnig gut miteinander funktioniert und offensichtlich immer noch wichtig ist. Es ist doch beruhigend, oder?
Ja, dass der Rhythmus bleibt, dass der Klang bleibt, dass die Lyrik, wie auch immer, in welchem Stil auch immer bleibt.
Genau, und ob man das übersetzen kann, zum Beispiel diese Raps, weiß ich nicht, aber er zum Beispiel rappt auch in 3 Sprachen, in Deutsch, Englisch und Russisch und kann sich dann ja selber übersetzen. Wäre dann mal was für euch zu erforschen, wenn man das nebeneinander legen könnte, ob das funktioniert, was daran funktioniert.
Und er hat auch, ich habe mir das angehört, in einem Lied hat er auch englische Passagen, er hat russische Passagen, er hat Jargon-Passagen, also das ist auch gar nicht einfach zu übersetzen. Da sind schon 2 Sprachen.
Ja, genau.
Ja, und dann auch noch...
Ja, Wahnsinn. Aber das heißt, wenn immer alle sagen, es ist alles so sehr aus dem Bauch raus und Lyrik kann man eigentlich nicht übersetzen, haben wir jetzt lange darüber gesprochen, dass man das durchaus übersetzen kann. Es braucht halt Expertise, es braucht eine klare Analyse, sehr viel künstlerisches, sprachliches Gefühl. Und dann kann man das schon machen. Und vielleicht sogar zusammen. Also wenn, als du es gemacht hast mit Sarah Kirsch.
Man kann auch zusammen nachdichten. Das haben wir auch mit Studenten probiert. Das funktioniert auch. Und ich muss sagen, wir haben ja beide an der Humboldt-Uni studiert.
Ja.
Und der alte Humboldt, Wilhelm Humboldt, hat schon immer gesagt, der hat ja selbst sehr viel übersetzt und war ein Vertreter dessen, dass eigentlich geisteswissenschaftliche Texte und schon gar literarische nicht übersetzbar sind. Ne? Das hat er selber auch große Schwierigkeiten, aber er hat trotzdem immer weiter übersetzt. Ne? Also obwohl er theoretisch meinte, es geht gar nicht. Und das ist heute sagt man, ist eine relative Übersetzbarkeit. Man spricht davon, dass alles relativ übersetzbar ist. Das heißt, man trifft nicht genau das Original, das ist eine Utopie, das Original vollständig und mit allem rüberzubringen. Aber man braucht Utopien, um weiterzumachen und mit jeder Übersetzung nähert man sich dem Original. Und ich finde auch das ganz toll, dass Humboldt gesagt hat, Übersetzung ist immer eine Erweiterung der eigenen Sprache und der eigenen Kultur.
Ja. Wie es ja auch da ist. Genau. Das heißt, wir können es machen. Wir müssen es wie immer. Wir müssen eine Strategie haben. Die müssen wir transparent machen. Und am schönsten haben wir das Original und mehrere Übersetzungen nebeneinander. Und dann können wir uns unsere Lieblingsübersetzung aussuchen. Katja, ich glaube, wir haben uns der Gattung der Lyrik genähert. Wir haben ein bisschen Eindruck bekommen. Vielen Dank für all das, was du uns erzählt hast. Das war sehr, sehr spannend.
Gerne, Yvonne, das hat mir großen Spaß mit dir gemacht.
Na dann, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wir wollen vertalen. Wir wollen tolken.
И, por supuesto, hablar de la traducción.
Очень много разговаривать.
Переводчик, переводчица, переводчик, переводчик.
Она должна была
говорить. Ты переводчица?